Deutschlandfunk Nova. Update.
Kokainbroker. Das ist tatsächlich ein Job. Kokainbroker. Kein offizieller Job, aber ein lukrativer, laut Giuseppe T. Wenn's gut läuft, dann habe er in einem halben Jahr 10 Millionen Euro zusammen, sagt er. Den Job hat er mittlerweile an den Nagel gehängt, denn Giuseppe T. ist Kronzeuge in einem Prozess des Landgerichts Duisburg. Der sollte heute starten. Der Prozess musste wegen eines Corona-Falls aber mindestens bis Freitag erstmal unterbrochen werden. Es geht um 14 mutmaßliche Mitglieder hier in Deutschland der italienischen 'Ndrangheta-Mafia. Die sind angeklagt. Es geht um Geldwäsche in deutschen Eisdielen, um Schmugglerautos mit doppeltem Boden und viel, viel Kokain. Benedikt Strunz ist Investigativreporter beim NDR und hat sich mit dem Fall beschäftigt. Benedikt, was ist denn ein Kokainbroker, also das, was Giuseppe T. war, bevor er sich der Polizei gestellt hat?
Ja, das ist ein ziemlich wichtiger Job. Wenn du Kokainbroker bist, handelst du auf der einen Seite mit den Kartellen die Verträge über Kokainlieferungen aus. Das heißt, du kümmerst dich darum, wie ist die Qualität des Stoffes, welchen Preis hat das, über welche Häfen wird es wohin geliefert. Und auf der anderen Seite dann in Europa verhandelst du das dann mit deinen Leuten auch, in dem Fall mit der italienischen 'Ndrangheta oder auch mit albanischen Gruppen, wen auch immer. Man muss eins dazu sagen, so einen Job kann nicht jeder Hans und Franz machen, sage ich mal. Du brauchst extrem gute Kontakte. Du musst bei den Gruppen wirklich hoch respektiert sein, weil dir unter Umständen wirklich zig Millionen Euros anvertraut werden. Und du brauchst vor allem auch Nerven aus Stahl, weil du wirklich mit ganz, ganz hässlichen Leuten ständig zu tun hast.
Wieso hat er sich dann der Polizei gestellt? Weil finanziell lief es ja scheinbar doch ganz gut für ihn.
Ja, bei einem Verkauf ist was schiefgelaufen. Kurze Zeit später war es da so, dass die da unten in Südamerika in der Runde saßen beim Bier trinken und mal überlegt haben, wer in der letzten Zeit eigentlich alles hochgenommen wurde von der Polizei. Und er war dann der Einzige, der nicht hochgenommen wurde. Und da dachte er sich, oh, es wird ein bisschen heiß unter den Füßen und ich habe Sorge, dass ich morgen eine Kugel im Kopf habe. Dann hat er sich abgesetzt, ist nach Italien und hat sich da wirklich bei der nächsten Carabinieri-Wache gemeldet und hat gesagt, Freunde, ich bin seit 20 Jahren extrem hart im Kokain-Business drin. Ich würde gerne vollumfänglich aussagen.
Hm. Weiß man denn, welche Infos er den Ermittlern bisher für den jetzigen Prozess hat geben können?
Ja, das ist wirklich das Erstaunliche, weil der Mann redet wie ein Buch. Der erzählt wirklich alles. Namen, Strukturen, Handelstechniken. Er nennt aber auch, und das ist sehr spannend, natürlich für die Ermittler hier bestimmte Schmuggeltechniken. Er erklärt, wie beispielsweise Metallbehältnisse an große Schiffe angebracht werden, die dann im Hafenbecken hier in Europa angekommen, abgeworfen werden. Die sind dann gefüllt mit Kokain. Dann kommen Taucher der Mafia, bergen das Kokain da oder wie Schnellboote noch auf dem Weg nach Europa dieses Kokain von diesen großen Containerschiffen übernehmen. Ganz interessant aber auch, er sagt ganz klar, Deutschland ist hier im Zentrum. Hier wurden Netzwerke gebildet an Restaurants, an Eisdielen, mit denen dann eben Geld gewaschen wird, wo Firmen aufgebaut werden. Also das ist sehr, sehr spannend.
Woran liegt das, dass Deutschland so ein Hotspot ist? Machen wir es dem Drogenhandel hier vielleicht leichter als irgendwo anders?
Ja, auch da gibt Giuseppe T. wirklich spannende Einblicke. Er sagt zum einen, dass es für ihn total entspannt sei, hier mit großen, wirklich großen Geldmengen, Bargeld, Dinge zu kaufen. Er erwähnt den Kauf von einem Audi, den er für 50.000 Euro gekauft habe. Da wird niemand mit der Wimper zuckern. Das sei in Italien ganz anders. Dieses Geld war eben Drogengeld. Er sagt auch, dass es hier sehr leicht sei, Firmen aufzubauen mit Strohmännern, weil diese Prozesse, dass jemand durchleuchtet wird, der eine Firma aufbauen will, die seien in Deutschland eben nicht sehr gut. Es gibt noch einen dritten Punkt, der sehr spannend ist für die Ermittler, aber auch, denke ich, für die Politik. Er sagt, wenn du hier erwischt wirst mit illegitimen Vermögen, mit beispielsweise Häusern, wo niemand weiß, woher hat er die eigentlich, denn eigentlich ist er ja nur Pizzabäcker, dann kann die der Staat eigentlich nur sehr schwer wegnehmen. Das ist tatsächlich ein Problem in Deutschland. In Italien läuft das ganz anders. Das Tragische ist an diesen drei Punkten, die ich jetzt erwähnt habe, dass die seit Jahren in der Politik bekannt sind. Seit Jahren wird darüber diskutiert. Es hat sich immer noch nicht viel getan. Ich denke, solange sich da nichts verändert, wird Deutschland auch weiterhin für die Mafia ein sehr, sehr beliebter Standort sein.
Jetzt haben wir hier so einen redseligen Kronzeugen. Deine Einschätzung, ohne so einen Mann würde man da gar nicht weiterkommen in der Bandenkriminalität?
Also gar nicht, ist vielleicht übertrieben, aber der macht es natürlich viel leichter. In dem Fall war es so, es wurde vorher schon ermittelt an diesem Verfahren Pollino, wie es ja heißt. Der Kronzeuge hat es dann viel, viel leichter gemacht. Man muss aber dazu sagen, wir haben natürlich eigentlich die Möglichkeit, sowas auch ohne Kronzeugen zu machen, nämlich immer dann, wenn man internationale Strukturermittlungen anstrebt. Und wenn man damit Fahndern spricht, dann hört man vor allem viel, viel Frust hier in Deutschland, weil die sagen, wir haben immer noch viel zu viel Personal in Terrorismus und in Cyberkriminalität und viel zu wenig in organisierter Kriminalität und Drogenhandel. Wir brauchen zum einen mehr Leute und wir brauchen auch bessere Leute, die darauf vorbereitet sind, dass sie gemeinsam mit Kollegen in anderen Ländern zusammen die Dinge angehen. Ich möchte noch eine Anekdote erwähnen. Ich war jetzt viel in Holland unterwegs und Fahnder da sagen mir, wir würden ja wahnsinnig gern mit den Deutschen zusammenarbeiten, aber es ist ganz schwierig, da Polizisten zu finden, die vernünftiges Englisch sprechen. Also Ausbildung ist offenbar auch ein Thema.
Diese Woche soll in Duisburg der Prozess gegen 14 mutmaßliche Mitglieder der 'Ndrangheta starten. Hintergründe von Benedikt Strunz, Investigativreporter beim NDR.
Deutschlandfunk Nova. Update.